Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Städtepartnerschaften sind heute unser Schwerpunkt. Eine davon gibt es schon länger, die zwischen Berlin und Istanbul. Eine Kooperation zwischen Überlingen am Bodensee und Epsom bei London soll es bald geben. Und beide eint, dass sie Menschen auf kleiner Ebene verbinden sollen. Und das in Zeiten politischer Verwerfungen. Die Stichworte sind hier die deutsch-türkischen Beziehungen und der Brexit. Auf beide Projekte schauen wir gleich. Außerdem besuchen wir in Nordrhein-Westfalen eine Schweinezucht, die bewusst Akzente beim Thema Tierschutz setzen will. Mittlerweile verzichten sogar Satire-Sendungen darauf, den Brexit aufs Korn zu nehmen. Das Thema ermüdet viele schon längst und trotzdem bleibt es in Großbritannien und in der EU weiter oben auf der Agenda. Zumal kommende Woche endgültig der harte Brexit droht. Und speziell vor diesem Hintergrund und als Gegensignal gewissermaßen bemüht sich eine Kleinstadt am Bodensee derzeit, eine Partnerschaft mit einem Londoner Vorort aufzubauen. Thomas Wagner schildert die Einzelheiten.
Jan Zeitler, Oberbürgermeister von Überlingen am Bodensee, knapp 25.000 Einwohner stark.
Und irgendwann saß der Bürgermeister der Stadt Epsom neben mir und hat gesagt, Mensch, warum wollen wir nicht eigentlich zueinander finden? Und gerade in Zeiten eines Brexits waren wir beide der Meinung, es ist gut, wenn Menschen nach wie vor miteinander reden und dass das eben dann auf der kommunalen Ebene abgebildet werden soll.
Neil Dellen, Oberbürgermeister von Epsom bei London, rund 70.000 Einwohner stark.
I think by individual people meeting with each other.
Ich denke, wenn die einzelnen Menschen aus den Ländern sich begegnen, reißt das Barrieren nieder. Und dann dreht sich die Welt weiter. Ganz egal, was wir mit diesem Brexit anstellen. Die Stadtoberhäupter sind sich schon mal einig. Mag auch die Entwicklung der großen Politik die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien und dem Rest Europas eher auseinanderbringen, auf der Ebene der kommunalen Politik laute umso mehr das Gebot der Stunde, sie wieder näher zusammenzubringen. Beispielsweise über eine Städtepartnerschaft zwischen Überlingen und Epsom. Dass beide Städte miteinander Tuchfühlung aufnahmen, ist eher dem Zufall geschuldet.
We had a choral festival in Shanty, which Epsom is linked with, and also Überlingen.
Wir hatten vergangenes Jahr dieses internationale Chor-Festival in Chantilly, eine Kleinstadt in Frankreich, mit der sowohl Epsom als auch Überlingen bereits eine Städtepartnerschaft unterhält. Ich war mit dabei als Bürgermeister von Epsom. Und da habe ich dann Jan getroffen, meinen Amtskollegen aus Überlingen. Und dann bin ich im August mit meiner Frau einfach mal nach Überlingen gefahren. Und dann habe ich dort mit meinem Amtskollegen gesprochen, wie unsere Städte enger zusammenarbeiten könnten. Kurzum, es hat in Sachen Städtepartnerschaft gefunkt zwischen den beiden Oberbürgermeistern. Der eine aus einer EU-Stadt, der andere aus einer Stadt, die aller Voraussicht nach bald nicht mehr in der EU sein wird, in der aber die Mehrheit der Bevölkerung genau dies bedauert. So jedenfalls hat das Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler aus den Gesprächen herausgehört.
Er hat mir auch versichert, dass seine Stadt, das Epsom, mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt hat und er hat gesagt, wie kriegen wir es hin, auf kommunaler Ebene miteinander in Gespräch zu bleiben.
Doch bis es tatsächlich zu einer offiziellen Partnerschaft kommen wird, müssen noch ein paar Probleme aus dem Weg geräumt werden, so Neil Dannen.
One skill that they haven't got is a German-speaking person.
Was uns wirklich noch fehlt, ist bei uns irgendjemand, der Deutsch spricht. England ist nachgerade faul in Fremdsprachen, weil fast jedermann auf der Welt Englisch spricht. Und das ist vielleicht die größte Hürde, jemanden bei uns zu finden, der Deutsch kann.
To find someone speaking German.
Gleichwohl sagt sich der Oberbürgermeister von Epsom zuversichtlich, dass er da alsbald fündig wird. Denn die ersten Kontakte sind bereits angelaufen.
The Rotary Clubs of Epsom and Überlingen.
Die Rotary Clubs in Überlingen und Epsom reden bereits miteinander. Und wir können Verbindungen herstellen zwischen den Schulen.
Da sind wir uns natürlich einig, dass Schüleraustausch ein erster Weg sein muss. Aber wir haben ja schon die bestehende Partnerschaft zwischen den Chören.
Ergänzt Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler. Bis es soweit kommt, muss der Gemeinderat aber noch grünes Licht geben für die Partnerschaft mit Epsom. Und dann könnte von der neuen Partnerschaft ein Signal ausgehen. Weit über die Städte Epsom und Überlingen hinaus.
Auf übergeordneter politischer Ebene entzweit man sich. Und auf der kommunalen Ebene, auf die es aus meiner Sicht mehr ankommt als je zuvor, findet man zueinander und sagt, nein, wir wollen dieses Signal setzen, dass wir uns gegen dieses politische Auseinanderdriften in Europa stemmen.
Ein Beitrag aus Baden-Württemberg war das von Thomas Wagner. Eine Post-Brexit-Städtepartnerschaft soll also entstehen zwischen Baden-Württemberg und Großbritannien. Wir haben es gerade gehört. Eine Kooperation zwischen den Metropolen Berlin und Istanbul gibt es mittlerweile schon seit 3 Jahrzehnten. Sie überdauert aktuell auch die politischen Verwerfungen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Zuletzt wurden ja vielen deutschen Reportern dort die Akkreditierungen verweigert. Luise Sammann hat in Berlin aber festgestellt, dass die Städtepartnerschaft darunter aber bisher wenig leidet.
Für eine Woche als Erzieherin in die Türkei, eine Reise in ein Land, in dem seit Jahren Oppositionelle, verhaftete Journalisten ausgewiesen oder Beamte entlassen werden?
Genau.
Manuela und Behan, Erzieherinnen in einer deutsch-türkischen Kita in Berlin-Kreuzberg, erinnern sich noch gut an die Reaktionen ihrer Bekannten, als sie im vergangenen November ihre Taschen packten.
Meine eine Nachbarin bei mir im Haus, vor 10 Jahren ist sie noch ganz oft in die Türkei geflogen, Urlaub gemacht, auch nach Antalya und so. Und die hatte dann auch total Angst gehabt. Also hat sie auch immer wieder, oh, wie kannst du nur, pass bloß auf dich auf und nicht das im Flugzeug oder an einem Schalter, dass Erdogans Leute dich mitnehmen mäßig.
Ich meine, man hört ja viel aus den Medien, dass man so denkt, oh Gott, ich dachte so, oh, ja, wie kann ich mich da als Frau noch frei bewegen und so. Ne? Das waren so meine Gedanken jetzt.
Manuela und Behan flogen trotzdem. Gemeinsam mit 2 weiteren Kollegen verbrachten sie eine Woche im Istanbuler Stadtteil Kadıköy, hospitierten in 5 bezirkseigenen Kitas. Die Begeisterung sieht man ihnen auch heute noch an.
Sehr interessant, also auch da nochmal so einen Einblick zu erhalten. Und wir haben ja auch viele Mütter, die neu aus der Türkei hergekommen sind. Ne? Man hat einfach dann mehr Verständnis dafür aufgebaut, auch wie die Kinder waren. Was ich sehr schön dort fand, war die Gastfreundschaft. Also wir wohnen alle jedes Mal sehr herzlich empfangen mit Kaffee und Tee und Essen. Und vom Bürgermeister wurden wir da zum Essen eingeladen.
3-mal haben sich die Erzieherinnen aus Berlin und Istanbul bereits gegenseitig besucht. Ein toller Erfolg, findet Özcan Ayanoğlu vom Berliner Städtepartnerschaftsverein Kadıköy e.V., der den Austausch initiiert hat.
Auch in diesen Zeiten ist immer noch sehr, sehr wichtig, diese Begegnungen zu organisieren. Sei es über Projekte, sei es über Bildungsreisen, sei es was weiß ich nicht, eine Ausstellung da und hier und so. Es kommen Menschen zueinander, ne? Da entsteht eine Begegnung.
Seit 22 Jahren bildet der Verein eine Brücke zwischen den Partnerstadtteilen Kadıköy in Istanbul und Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Mit kleinstem Budget und dafür umso mehr Herzblut organisieren die deutsch-türkischen Mitglieder Reisen, Konzerte, Brieffreundschaften oder Workshops. Als Berlin und Istanbul vor 10 Jahren das 20-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaft feierten, waren Özcan Ayanoğlu und seine Frau Christiane ganz vorn mit dabei und reisten für die Feierlichkeiten an den Bosporus.
Sozusagen Berlin kam angereist, so kann man das sagen, ja, mit Bobereit, mit Vertreter von der Akademie der Künste. Ne, wir waren dabei, dann war das Ballhaus Naunienstraße noch unter Sherman Langhoff dabei, also die ganze Szene war da und wir dabei. Es war schon eine lustige Veranstaltung.
Heute, 10 Jahre später, scheint die Feierstimmung von damals verflogen. Zumindest auf offizieller Ebene. Große Veranstaltungen wie 2009 sind bisher nicht in Sicht und vom Berliner Senat ist noch nicht einmal eine Stellungnahme zum 30-jährigen Jubiläum zu bekommen. Man sei noch nicht so weit mit den Planungen, heißt es. Ein paar Zeilen im Internet sprechen jedoch für sich.
Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Istanbul war durch eine Vielzahl von Projekten in den einzelnen Ressorts des Senats gekennzeichnet. Wobei die Zusammenarbeit zwischen Berliner und Istanbuler Institutionen in den letzten Jahren zunehmend durch die schwierigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei belastet ist.
Und auch auf türkischer Seite herrscht scheinbar wenig Euphorie. Die türkische Botschaft in Berlin verweist an die Stadt Istanbul. Anfragen per Mail und Telefon an die zuständigen Abteilungen dort bleiben unbeantwortet. Wenn also überhaupt etwas passiert zum diesjährigen Jubiläum, dann allein auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Doch auch hier sei die Arbeit schwieriger geworden, so Daniel Grütchen, Projektkoordinator bei der Stiftung Mercator, die sich seit 10 Jahren für einen besseren Austausch zwischen der Türkei und Deutschland engagiert.
Man merkt, dass auf beiden Seiten viel Vertrauen verloren gegangen ist, dass auch viele Vorteile, die wir überwunden geglaubt hatten, auf beiden Seiten wieder aufgekommen sind und sich verhärtet haben. Und das zeigt natürlich sich dann auch in unseren Projekten, wo gerade dieser Vertrauensaufbau wichtiger geworden ist.
Wie anderen Trägern auch, gingen der Mercator-Stiftung zwischenzeitlich sogar die Teilnehmer für ihre Projekte aus. Gerade Schüler- und Jugendaustausche waren betroffen. Welche deutschen Eltern möchten ihre Kinder schon guten Gewissens in die aktuelle Türkei schicken? Grütjen, der selbst viele Jahre am Bosporus wohnte, kennt die misstrauischen Fragen auf deutscher, aber auch auf türkischer Seite.
Also auch hier ist es wichtiger geworden, als früher Vertrauen aufzubauen. Gerade als deutsche Stiftung in der Türkei sieht man sich oft mit Vorurteilen konfrontiert. Warum machen die das denn? Haben die eine Hidden Agenda, dass sie hier Projekte in der Türkei fördern?
Zurzeit fördert die Mercator-Stiftung 35 Projekte, durch die sich Schüler, Journalisten, Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe oder Wissenschaftler aus beiden Ländern begegnen sollen. Im Jahr 2015 wurde ein neues Istanbul-Büro eröffnet.
Ich glaube, das ist das Potenzial von zivilgesellschaftlichem Austausch, aber natürlich auch von Städtepartnerschaften, dass sie es ja abseits der großen politischen Bühnen schaffen, Menschen zusammenzubringen und dass sie dann oft im Gespräch merken, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind.
Wenn die Politik nicht funktioniert, wenn der politische Dialog abgebrochen ist, dann sind es Städtepartnerschaften, die auf ganz niedrigschwelliger Ebene, quasi grassroot-mäßig, die Brücken aufrechthalten.
Glaubt auch der Berliner Grünen-Politiker Özcan Mutlu. 1997 gehörte Mutlu zu den Gründern der Partnerschaft zwischen Kreuzberg und Kadıköy. Vor 2 Jahren initiierte er gemeinsam mit anderen Mitstreitern eine weitere Stadtteilverbindung, diesmal zwischen Berlin-Köpenick und dem Bezirk Tepebaşı im zentralanatolischen Eskişehir. Kein Zufall, dass es sich beide Male um liberale, von der säkularen Oppositionspartei CHP geführte Bezirke handelte. In Istanbul gilt Kadıköy als Hochburg der Erdogan-Gegner.
So wie es mit Freunden ist, man sucht sich seine Freunde aus dem Kreis derjenigen, die gleichgesinnt sind, gleiche Werte haben und so weiter. Ich gehe ja nicht hin und begründe eine Partnerschaft mit einem Politiker, der rechtsradikale Ansichten hat zum Beispiel.
In diesen Tagen nun mache sich dieser Gedanke bezahlt, ist Mutlu überzeugt. Denn während es in den diplomatischen Beziehungen zu Erdogans Türkei regelmäßig kriselt und offizielle Feierlichkeiten zwischen Berlin und dem AKP-geführten Istanbul offensichtlich nicht geplant sind, läuft der Austausch mit den Bezirksbürgermeistern von Kadıköy und Tepebaşı besser denn je. Nicht nur der Erzieherinnenaustausch, sondern auch gemeinsame Musikprojekte und Fotoausstellungen fanden und finden ungeachtet aller politischer Unstimmigkeiten statt.
Wir dürfen eins nicht vergessen, Städtepartnerschaften sind für die Menschen vor Ort da. Das heißt, Demokratinnen und Demokraten in der Türkei kriegen durch solche Städtepartnerschaften Unterstützung. Wenn ein Land quasi bestimmte universellen Werte missachtet, brauchen aber die Menschen, die eben an diese universellen Werte glauben, wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc., die brauchen unsere Unterstützung. Und Städtepartnerschaften sind das ideale Instrument dafür.
Genau deswegen wollen Özcan und Christiane Ayanoğlu weitermachen. Ihr Motto für 30 Jahre Städtepartnerschaft Istanbul-Berlin: jetzt erst recht.
Die jetzige Zeit für uns zum Beispiel ist eine interessante Zeit geworden. Aha, jetzt ist... Wir haben für eine Weile gedacht, ist es genug, 20 Jahre, wir können ja ruhig jetzt wieder Abschied nehmen und so weiter. Und plötzlich kommt so eine Zeit, ne? Und dann man merkt, also wie wichtig dann doch weiterzumachen ist.
Und immerhin, auch das Goethe-Institut will einige ihrer Projekte in Zukunft unterstützen.
Also die Wertschätzung nimmt einfach zu, wollen die Leute gucken, wer ist noch da, wer macht noch was. Und das ist natürlich nicht schön, dass das nur noch wir sind, aber wenigstens werden wir jetzt stärker wahrgenommen. Und auch zum Vermitteln, dass es eben noch eine andere Türkei gibt und dass es einfach 50% sind, die anders denken. Ja, und dass auch andere Zeiten wiederkommen. Und diese anderen Zeiten kommen nicht von alleine, sondern sie kommen eigentlich nur auch durch eine öffentliche Unterstützung und eine Stärkung dieser Kräfte.
Die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Istanbul, sie blüht auf, trotz schwieriger politischer Verhältnisse. Ein Beitrag von Luise Sammann. Es gibt kaum ein Thema, über das sich Tierschützer in Deutschland mehr ärgern und auf das sie immer wieder aufmerksam machen, als die Umstände der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Die Haltung von Schweinen zum Beispiel verstößt oft gegen das Tierschutzgesetz, so lautet die Kritik immer wieder. Ein Betrieb in Nordrhein-Westfalen geht aber bewusst einen anderen Weg. Dort haben Schweine mehr Platz und auch sonst bessere Lebensbedingungen. Allerdings, die Kosten sind dadurch höher für den Landwirten. Karin Bentsch hat den Mann auf seinem Hof besucht.
Sebastian Deckers ist in der Säuglingsstation seines Schweinestalls. Dort liegen Sauen, solange sie ihren Nachwuchs säugen, in Metallkäfigen. Die kleinen Ferkel springen drumherum. Sie sind gerade mal eine Woche alt und sie haben alle noch ihre Ringelschwänze. Wir schneiden sie nicht ab, sagt der Jungbauer.
Wir haben die Umgebung für das Tier so geschaffen, dass das Risiko des Schwanzbeißens sehr gering ist.
Sebastian Deckers hat 250 Sauen und rund 1000 Ferkel im Stall, die er später an Mastbetriebe verkauft. Damit gehört er zu den größeren Züchtern im Land. Trotzdem geht er in der Tierhaltung andere Wege. Die Schweine haben Platz am Trog, sie können also in Ruhe fressen. Die Ställe sind belüftet, durch Fenster kommt Tageslicht herein. Auch die Genetik der Tiere spielt eine große Rolle, sagt Sebastian Deckers. Er züchtet alte deutsche Landrassen, die ein ruhiges Gemüt haben. Am wichtigsten ist aber, dass die Tiere auf Stroh stehen, sagt der Bauer.
Schweine sind sehr neugierige, aktive Tiere auch. Wühlen, kauen, schnüffeln, das sind so die Haupttriebe, die ein Schwein ausleben will. Und das kann es halt im Stroh permanent machen.
An den Gitterstäben hängen Spielzeuge, Holzstücke und Ketten, an denen die Tiere knabbern und kauen können. Schweine, die beschäftigt sind, beißen anderen in der Regel nicht die Ringelschwänze ab, sagt der Jungbauer. Die Betreuung der Tiere, das Ausmisten der Ställe, das Eindecken mit frischem Stroh, all das kostet viel Zeit. Sebastian Deckers arbeitet 7 Tage die Woche. In den Urlaub fährt er höchstens 2 Wochen im Jahr. Eine artgerechtere Tierhaltung kostet aber auch mehr Geld. Das muss der Bauer über den Verkauf seiner Schweine wieder reinholen. Seine Preise liegen zwischen Bio und klassisch konventionell, sagt er.
Für Mastschwein nachher brauche ich 30 bis 50 Euro mehr, wenn ich das komplette Programm mache. Strohhaltung, alte Nutztierrasse, Ringelschwanz.
Was Sebastian Deckers praktiziert, ist schon lange Gesetz. Das Abschneiden von Ringelschwänzen ist bereits seit über 20 Jahren europaweit verboten. Doch die Ställe der meisten großen Schweinemastbetriebe sind dafür nicht ausgelegt. Dort stehen die Tiere nicht auf Stroh, sondern auf Beton oder Spaltenböden. Die Schweine können ihren Beißtrieb nicht genug ausleben und beißen deshalb anderen die Ringelschwänze ab. Um die Verletzungsgefahr der Tiere auszuschließen, bekommen diese Schweinebauern eine Ausnahmegenehmigung, die ihnen das Kopieren der Ringelschwänze erlaubt. Von Juli an soll damit allerdings Schluss sein. Das ist das Ziel des nationalen Aktionsplans Kopierverzicht, auf den sich die Landwirtschaftsminister geeinigt haben. Sebastian Deckers ist skeptisch. Er glaubt, dass sich dadurch nicht viel ändern wird.
Auch zukünftig wird man einfach dann bürokratisch darstellen müssen, dass in dem Betrieb es nicht möglich ist, die Ringelschwänze dran zu lassen. Und dann wird man noch weiterhin kopieren dürfen.
Ein Kopierverbot für Ringelschwänze ist also noch weit entfernt. Für eine artgerechtere Haltung müssten mehr Bauern ihre Ställe umbauen und weniger Tiere halten. Damit sie sich das aber leisten können, müssten mehr Verbraucher bereit sein, mehr Geld für Fleisch und Wurst zu zahlen. Sebastian Deckers geht bereits diesen Weg. Bei seinen Ferkeln bleiben die Ringelschwänze dran.
Eine alternative Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen, besucht von Karin Bentsch. Etwa 550 Euro im Monat verdienen die meisten Lehrer in Polen derzeit. Und das ist den meisten verständlicherweise zu wenig. Und sie könnten in dieser Woche umfänglich streiken im gesamten Land. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit der Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute für diesen Dienstag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki.